Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
In Irland gibt es heute am Weltfrauentag eine wichtige Abstimmung über die Verfassung des Landes. Da steht nämlich bisher drin, dass die Frau als Hausfrau zu verstehen ist. Dieser Passus soll nun raus. Mal sehen, wie die irische Bevölkerung das sieht. Deutschland ist da zumindest etwas weiter, politisch jedenfalls. Allerdings gerade privat, da weiß Frau oft nicht, wie sie wirkliche Gleichberechtigung herstellen soll. Der Teufel steckt im Detail. Patricia Camarata hat dafür eine Art Anleitung geschrieben. Das Buch heißt Musterbruch und ist eine Fortsetzung ihrer bisherigen Arbeit. Marlene Mengi über Patricia Camarata.
Patricia Camarata, 1975 geboren, ist Diplompsychologin und arbeitet hauptberuflich im IT-Bereich. Als Bestseller-Autorin und Bloggerin der ersten Stunde beschäftigt sie sich mit den Themen Mediennutzung bei Kindern und Gleichberechtigung. Camarata hat im deutschsprachigen Raum den Begriff Mental Load bekannt gemacht und geprägt. Bei Mental Load, auf Deutsch mentale Belastung, geht es um die To-Do-Liste mit Alltagsaufgaben, die ständig im Hinterkopf mitläuft. Wann steht der nächste Vorsorgetermin fürs Kind an? Welches Geschenk besorgen wir für den Kindergeburtstag? Was essen wir heute? Die Last dieser mentalen To-Do-Liste tragen zum größten Teil Frauen. In ihrem Buch »Raus aus der Mental-Load-Falle« hat Camarata Lösungsansätze gezeigt, wie Familien die mentale Belastung besser verteilen können. Ihr neues Buch »Musterbruch« erklärt die eingefahrenen Rollenmuster, die erst dazu führen, dass es stets die Frauen sind, die an Kindergeburtstage und Vorsorgetermine denken. Patricia Camarata ist überzeugt: Wenn Familien gleichberechtigt leben wollen, können sie nicht auf Lösungen aus der Politik warten. Gleichzeitig haben besonders Eltern im stressigen Alltag zwischen Erwerbsarbeit, Haushalt und Kindern keine Kraft und Zeit, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren. Ihr Buch Musterbruch zeigt deshalb einfach umsetzbare und überraschende Wege, wie jede und jeder alte Stereotype und Muster aufbrechen kann.
Mit anderen Worten, wir können nicht warten, bis das Ehegattensplitting abgeschafft ist und Arbeitgeber von sich aus Männer quasi nötigen, länger als 2 bis 3 Monate Elternzeit zu nehmen. Wir müssen selber etwas ändern, wenn wir gleichberechtigt leben wollen. Und zwar bei uns daheim, indem wir mit alten Mustern brechen. Aber wie geht das? Patricia Camarata, willkommen im Notizbuch.
Hallo.
Frau Camarata, welches dieser eingefahrenen Muster, von denen Sie sprechen, gehört denn in Ihren Augen zu den gefährlichsten?
Da würde ich ganz klar die Rollenstereotypien nennen, also unsere Vorstellung davon, was weiblich ist und was männlich ist. Und dann noch in der Verbindung mit der Fehlannahme, dass das biologisch begründet ist, weil wir dann ja davon ausgehen müssen, das ist mehr oder weniger unveränderlich.
Und warum ist das so gefährlich?
Also wir verbinden ja Weiblichkeit mit solchen Eigenschaften wie man ist gut im Kümmern, man ist fürsorglich, man ist emotional. Und das bedeutet ganz am Ende auch, dass Frauen eben freiwillig deutlich mehr Sorgearbeit übernehmen als die Männer. Es ist ja gerade die neu errechnete Gender Care Gap Quote quasi rausgekommen. Das liegt bei 44%. Und das ist völlig unabhängig davon, das ist ja eine Durchschnittszahl, ob Frauen Kinder haben, ob sie erwerbsarbeiten, wie viel sie erwerbsarbeiten. Und das ist eben auch nicht mathematisch begründet durch einige wenige Ausreißer, wo es besonders schlecht ist, sondern das ist wirklich so eine ganz allgemeine Ungleichverteilung der Sorgearbeit. Und daran schließen sich ja ganz viele Themen an, die dann auch eben Nachteile für Frauen haben. Also sei es das, was man erwirtschaften kann an Gehalt, bis hin zu dem, wie dann ganz am Ende die Rente aussieht und dass man eben ganz oft auch lebenslang wirklich finanziell abhängig ist vom Partner und von dem Bestehen der Beziehung.
In Ihrem Buch Musterbruch versprechen Sie ja, dass die Methoden einfach sind. Das, was Sie jetzt erklärt haben, das klingt nicht so, als könnte man mit ganz einfachen Methoden auf einem einfachen Weg das in der eigenen Familie aufbrechen. Kann man's?
Also das ist auf jeden Fall mit Arbeit verbunden. Also da will ich keine Illusionen machen, weil dieser Druck von außen, dass wir eben auf eine bestimmte Art und Weise uns aufteilen, nämlich in eine Sorgeperson und in eine Erwerbsperson, der ist ja da. Aber viele haben ganz viele Möglichkeiten, die sie noch gar nicht richtig nutzen. Und ein ganz großer Hebel zum Beispiel ist, wenn man sich dann für Kinder entscheidet, wer wie viel Elternzeit nimmt. Und wenn man da wiederum in die Zahlen guckt, ne, 60% der Väter nehmen immer noch keinen einzigen Monat Elternzeit. Und das scheitert ganz oft schon daran, dass die sich gar nicht erst trauen zu fragen bei ihren Arbeitgebern und dass Paare eben nicht wirklich überlegen, wie wollen wir das aufteilen, welche Konsequenzen hat das jetzt, welche Konsequenzen hat das in 2, in 5 Jahren, sondern gerade in diesen Umbruchphasen lässt man sich dann ganz leicht ablenken von vielleicht einer gleichberechtigten Beziehungsidee und geht dann diese ausgetretenen Wege, die wiederum heißen, die Frau übernimmt einen Großteil der Sorgearbeit und der Mann dann eben den Schwerpunkt der Erwerbsarbeit. Und das kann man schon auch beeinflussen. Das sieht man vor allem auch bei Paaren, wo zum Beispiel die Frau Alleinverdienerin ist. Es wird ja ganz oft als Argument genannt, ja, das funktioniert halt bei uns nicht, weil der Mann verdient halt deutlich mehr als die Frau.
Das genau, können das ist wir uns der Klassiker, gar nicht leisten.
Ja, genau. Genau. Und das gilt aber nur, wenn wir rollenkonform leben. Also sprich, wenn der Mann das Geld verdient, wenn die Frau das Geld verdient oder Hauptverdienerin ist, also 60% des Einkommens verdient, da dreht sich plötzlich die Argumentationskette um. Da sagt man dann nicht, ich kann auf gar keinen Fall Elternzeit nehmen, weil dann kriege ich ja reduziertes Elterngeld und du verdienst ja eh nichts. Sondern dann sagt man, Mensch, da kriege ich vielleicht sogar den Höchstsatz und du könntest dich in der Zeit, wo ich mich auf die Sorgearbeit konzentriere, vielleicht darauf ausrichten, wie geht deine berufliche Entwicklung weiter? Wie sorgen wir langfristig dafür, dass du auch so ein Fallback oder quasi sogar auf Augenhöhe genug Geld verdienst? Schau doch mal zu, dass während ich die Sorgearbeit in der Elternzeit übernehme, dass du dich da weiterentwickelst. Und das ist quasi genau gegenteilig zu den Familien, in denen der Mann der Hauptverdiener ist. Und daraus kann man schließen, dass es halt nicht nur am Geld hängt, sondern eben auch ganz stark an den Rollenvorstellungen.
Und eben hinter diesen Mustern und Automatismen, Sie haben es gerade gesagt, da stecken eben diese elementaren Rollenfragen, also noch weiter runter eigentlich, nämlich was ist denn eigentlich eine Frau, was ist ein Mann, was ist eine Mutter, was ist ein Vater? Wir diskutieren jetzt in unserer Gesellschaft darüber, wie wir mit dem Begriff Gender umgehen wollen. Wir diskutieren darüber, dass man die Dualität aufbrechen muss, dass man non-binär denken muss. Aber was diese im Grunde vertrauten Rollen Mann, Frau, Vater, Mutter angeht, mein Eindruck ist, wir kommen da nur in ganz winzigen Schrittchen weiter. Warum ist das so, Ihrer Ansicht nach?
Also ich glaube, das wiederum hängt ganz stark an dem Rahmen, den wir haben. Also wir haben ja ein Ehegattensplitting, was ja besonders belohnt, wenn eine Person eben wenig verdient und die andere viel. Wir haben auch so Schräglagen wie Kündigungsschutz für Väter ist sehr viel kürzer als für Mütter, was es auch wirklich schwer macht, so eine Elternzeit dann zu planen und anzusprechen. Ich könnte jetzt noch 5 Minuten reden, aber diese ganzen Maßnahmen, die haben ja ein Ziel. Nämlich, die fassen ja Gleichberechtigung so auf, dass sie sagen, alle sollen so leben können wie Männer, nämlich erwerbsarbeitszentriert, auch die Frauen. Und da muss man sagen, da ist erreicht, was wahrscheinlich zu erreichen ist. Die Erwerbsquote von Frauen ist ja ganz stark gestiegen und jetzt bewegt sich nichts mehr. Und das liegt ja einfach daran, dass in diesem ganzen Plan die Sorgearbeit nicht berücksichtigt worden ist. Wir müssen uns um Kinder kümmern. Es gibt pflegebedürftige, kranke, alte Menschen. Unsere Gesellschaft, die braucht auch Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzen. Und das muss irgendwer machen. Also machen die Frauen das, die das ja auch als Teil ihrer Identität sehen. Auch wenn sie wissen, dass das vielleicht finanziell Nachteile bringt, aber irgendwer muss sich ja kümmern, damit unsere Gesellschaft weiter funktioniert. Also man fragt sich dann wahrscheinlich, wenn ich das nicht tue, wer tut es denn sonst? Und das ist eine berechtigte Frage. Und das bedeutet, also wir können uns da eigentlich wahrscheinlich gar nicht so viel mehr bewegen, weil was passiert denn, wenn alle Frauen auch Erwerbsarbeiten? Es ist ja eben nicht so, dass der Staat gleichzeitig bemüht ist, so eine flächendeckende, bezahlbare, qualitativ hochwertige Pflegeinfrastruktur auf die Beine zu stellen. Und da ist dann natürlich ein gewisser Druck drin, sich dann wiederum, ne, weil man sagt ja, die Frauen, die sind per Sozialisation eben auf dieses Kümmern ausgerichtet. Und dann ziehen die sich diesen Schuh selber an, weil man ja einfach nicht will, dass irgendwie Kinder und Angehörige vernachlässigt werden.
Aber wenn wir dennoch versuchen wollen, es im ganz Kleinen, in der eigenen Familie, in der Partnerschaft einigermaßen gerecht zugehen zu lassen, wo ist der Schlüssel? Ist es die Kommunikation oder gehört noch mehr dazu?
Also es gehört eine Menge dazu, aber die Kommunikation ist ein schönes Beispiel dafür, dass man da wirklich sehr niederschwellig anfangen kann. Es gehört natürlich dazu, dass man so ein gewisses Wissen auch aufbaut. Also was wir im Einspieler gehört haben über Mental Load beispielsweise, ist ganz vielen Menschen noch nicht so richtig klar. Was bedeutet das, dass wir eine Hierarchie in der Beziehung haben? Also die Frau, die alles im Kopf hat, die quasi die Chefin der Familie ist, und der Mann, der so eine Art Zuarbeiter ist, also quasi wartet auf Zuruf, Dinge zu tun und die dann auch tut. Und das kann man ja quasi wirklich miteinander besprechen, sich
und das
erstmal klar machen.
Und das ist noch nicht gerecht. Also wenn man sagt, der Mann sagt, ich mach doch was, ich habe doch das Geschenk für den Kindergeburtstag gekauft und das Kind abgeholt, das ist noch lange nicht gerecht. Also man muss da definieren, was wir als gerecht verstehen und begreifen.
Genau. Und das versteht auch jedes Paar was anderes darunter. Und mir ist auch immer wichtig zu betonen, ne, das geht auch wirklich nicht darum, dass man am Ende wirklich bei 50-50 landet, sondern das muss sich quasi fair anfühlen und zu den Ressourcen der jeweiligen Partner passen. Aber man muss eben diese unsichtbaren Aufgaben, also wenn wir bei diesem Beispiel Kindergeburtstag bleiben, was ja eins von 100.000 in Klar. so einem Familienalltag ist, muss man sich ja überlegen, was gehört denn alles dazu? Also man muss ja überhaupt erstmal vielleicht diese Einladung von dem Kind finden. Das heißt, irgendwer guckt halt nachmittags in den Schulranzen und fischt da Zettel raus. Dann steht da eine Telefonnummer drauf, dann ruft man vielleicht die andere Mutter ja meist an, fragt dann, wo wohnt das Kind, was hat das eigentlich für Geburtstagswünsche. Dann überlegt man, wenn das Kind, also das eigene, dann dahin geht, muss ich da eine Vollmacht schreiben, wenn das Kind dann von den anderen Eltern abgeholt wird? Wie passt das eigentlich in unseren Familienplan? Wer arbeitet wie lange? Wie kommt man zu diesem Ort? Wann wird das Kind abgeholt? Etc. Und das sind alles Sachen, die Frauen einfach so machen und selber auch ganz selbstverständlich finden, die aber ganz vielen Männern einfach nicht klar sind, wie viel Aufwand und wie viel kleinteilige Schritte dahinter sind. Und wenn man gerechter das haben möchte, dann führt sozusagen kein Weg dran vorbei, dass man eben wegkommt von diesem Delegieren, sondern zum Beispiel sich sagt, gibt es denn so abgeschlossene Prozesse in unserer Familie, quasi, dass es dann nicht nur um die To-Dos geht, sondern man den ganzen Prozess verlagert an die andere Person, die vielleicht im Moment noch weniger in der Sorgearbeit macht. Und das wiederum heißt, die Initiierung, die Planung, die Durchführung und was auch ganz wichtig ist, wenn es mal schief geht, die Feuerwehrarbeiten, der Plan B bleibt eben bei der Person, die das bislang nicht so oft gemacht hat. Und das auf Dauer führt dann dazu, dass man es auch wieder aus dem Kopf nehmen kann und dass sich dann so langsam ein Gleichgewicht einstellt.
Das heißt aber, um nochmal die Perspektive der Frauen einzunehmen und darauf zu verweisen, was Sie vorhin gesagt haben, wir wissen so viel, es passiert nicht, wenn wir es nicht tun. Die eigentliche Anstrengung für Frauen ist doch dann, loszulassen und zu sagen, wird schon irgendwie gehen. Ich mach's nicht. Du hast jetzt hier die Gesamtverantwortung.
Genau, es müssen sich ja beide bewegen. Das sind ja nicht irgendwie die Männer schuld, dass das nicht klappt, ne? Sondern das ist ein ganz komplexes System. Und dieses Loslassen, das ist eine Aufgabe, die die Frauen wirklich auch haben. Man muss dann eben überlegen, so ist es mir, also will ich da jetzt 1000 Vorgaben machen? Nein, es ist mir wichtig, dass es auf eine bestimmte Art und Weise erfüllt ist. Wir sprechen vielleicht so über Mindeststandards, ne? Dass das Kind überhaupt dann abgeholt wird, aber man beschwert sich dann nicht über 5 Minuten hin oder her, beziehungsweise in ganz vielen Fällen ist ja so, was schiefgehen kann, in Anführungszeichen, gar nicht so dramatisch. Und das muss man dem Partner dann auch zutrauen und sagen, das ist ein erwachsener Mensch, der arbeitet vielleicht als Buchhalter oder auf der Baustelle oder irgendwo und hat einen verantwortungsvollen Job. Der ist natürlich in der Lage, diese Dinge in der Familie auch zu übernehmen. Und das ist nicht so einfach, weil man fühlt sich ja immer, wenn man sich eben verantwortlich für eine Sache fühlt, so ein bisschen schlecht, dass man irgendwie denkt, wenn man diese gesellschaftlichen Stereotypien selber hat, ne, und denkt, die Mutter ist das Beste fürs Kind, dann ist ja dieses Loslassen bedeutet ja dann, dass man dem Kind nicht mehr das Beste Mögliche gibt. Und da muss man sich schon selber hinterfragen und vielleicht auch ein bisschen fortbilden, weil man weiß in der Zwischenzeit, dass es nicht das Beste fürs Kind ist, wenn die Mutter sich um alles kümmert. Im Gegenteil, je mehr enge Bezugspersonen ein Kind hat, desto resilienter, gesünder ist es, die kognitive Entwicklung ist besser. Also es gibt ganz viele Gründe, an der Stelle loszulassen.
Wie kommen wir zu mehr Gleichberechtigung, indem wir mit Mustern brechen, sagt Patricia Kammerater. Und so heißt auch ihr neues Buch Musterbruch. Frau Kammerater, danke für das Gespräch.
Danke auch.